Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Tod einer Hollywood-Legende. Paul Newman stirbt im Alter von 83 Jahren. Schwerer Anschlag in Damaskus. Mindestens 17 Menschen kommen in der syrischen Hauptstadt ums Leben. Doch noch Hoffnung für Alitalia. Auch die Pilotengewerkschaft unterstützt jetzt den Sanierungsplan. Fernsehdebatte mit Publikum als Sieger. Barack Obama und John McCain haben letzte Nacht keine Punkte gewonnen, aber Profil. Werben bis zum Umfallen. In Österreich kämpfen die Parteien um jede Stimme. Das könnte sich lohnen. 2 Millionen sind noch unentschlossen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Georg Aufdermaur.
Der amerikanische Schauspieler Paul Newman ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er erlag einem Krebsleiden. Newman gehörte zu den populärsten Hollywood-Schauspielern. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören der Western «Zwei Banditen», «Butch Cassidy» und «Sundance Kid», sowie der Gaunerstreifen «Der Clou». 1987 gewann er einen Oscar als bester Hauptdarsteller im Film «Die Farbe des Geldes». 1994 erhielt er einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Insgesamt wurde Newman 10-mal für einen Oscar nominiert. Vor einem Jahr verabschiedete er sich von der Leinwand nach 5 Jahrzehnten im Filmgeschäft. Newman besaß auch eine eigene Lebensmittelkette, die aus seiner Leidenschaft zum Kochen hervorgegangen war. Und auch politisch war Paul Newman aktiv. Er betätigte sich in der Bürgerrechtsbewegung und unterstützte Abrüstungskampagnen während des Kalten Krieges. Ein Anschlag in der syrischen Hauptstadt Damaskus hat 17 Tote und 14 Verletzte gefordert. Nach Angaben des syrischen Fernsehens explodierte eine Autobombe in einem belebten Quartier im Süden der Stadt. In der Nähe befänden sich eine wichtige Moschee für schiitische Muslime und ein Gebäude des syrischen Geheimdienstes. Bei den Toten und Verletzten handelt es sich um Zivilpersonen. Der syrische Innenminister sprach von einem Terrorakt. Wer dahinter stehe, sei noch unklar. Es war der schwerste Anschlag in Syrien seit 20 Jahren. Eine Bombenexplosion wird auch aus der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gemeldet. Laut einer indischen Nachrichtenagentur gab es dabei mindestens ein Todesopfer und 17 Verletzte. Der Sprengsatz sei auf einem Markt explodiert. Neu-Delhi war vor 2 Wochen von einer Reihe von Bombenanschlägen erschüttert worden. Dabei starben 24 Menschen und etwa 100 wurden verletzt. Zu diesen Anschlägen hatte sich eine islamistische Gruppe bekannt. In London sind am Morgen 3 Männer festgenommen worden, die laut der britischen Polizei unter Verdacht stehen, Terrorakte vorbereitet und zu solchen aufgerufen zu haben. Nach Angaben der Polizei hatten die 3 Männer offenbar kurz vor ihrer Festnahme im Haus eines Verlegers Feuer gelegt. Dieser will demnächst einen umstrittenen Roman über die junge Ehefrau des Propheten Mohammed veröffentlichen. In den USA ist das Buch nicht erschienen, aus Angst vor Protesten von Muslimen. SVP-Präsident Toni Brunner will, dass Christoph Blocher wieder in den Bundesrat zurückkehrt. Falls Bundesrat Samuel Schmid zurücktrete, sei Blocher der beste Kandidat, um das VBS wieder auf Vordermann zu bringen, sagte Brunner in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Die SVP werde sich von den anderen Parteien keine Bedingungen für mögliche Kandidaten diktieren lassen, so Brunner weiter. Die Krankenkasse Elsana muss auf Anweisung des Bundes ihre Prämien in 6 Kantonen senken. Als Grund für die Massnahme werden vom Bundesamt für Gesundheit zu hohe Reserven angegeben. Prämiensenkungen können Versicherte der Elsana in den Kantonen Zürich, Schaffhausen, Waadt, Genf, Neuenburg und Tessin erwarten. Nach Angaben der Krankenkasse sinken die Prämien um 2-3%. Die Elsana ist mit dem Entscheid des Bundesamtes nicht einverstanden, verzichtet aber darauf, diesen vor Gericht anzufechten. Andere Krankenkassen werden ihre Prämien ebenfalls senken, betonen jedoch, sie seien nicht vom Bund dazu gezwungen worden. Die Gewerkschaft SINA will für das nächste Jahr neben dem Teuerungsausgleich eine Reallohnerhöhung von 1,5-2,5%, je nach Branche. Die Forderung wurde von der Delegiertenversammlung gestellt, die aus Anlass des 10-jährigen Bestehens der Gewerkschaft während einer Schifffahrt auf dem Bieler See stattfand. Gute Lohnabschlüsse für 2009 seien trotz oder gerade wegen der weltweiten Finanzkrise nötig, hieß es an der Versammlung. Die Arbeitgeber müssten ein positives Zeichen setzen. Gast bei der SINA war Wirtschaftsministerin Doris Leuthard, die in ihrer Ansprache die wichtige Rolle der Sozialpartnerschaft betonte. Mit der Besteigung des Breithorns oberhalb von Zermatt im Wallis haben 80 Frauen aus ganz Europa, die an Brustkrebs leiden, auf ihre Krankheit aufmerksam gemacht. Hinter der Aktion steht die Europäische Brustkrebskoalition Europa Donna. Sie verlangt, dass alle Brustkrebspatientinnen dieselben Rechte und dieselbe medizinische Versorgung erhalten, unabhängig von Wohnort, Sprache und sozialem Status. Allein in der Schweiz erhalten im Durchschnitt jeden Tag 15 Frauen die Diagnose Brustkrebs. Bei Frauen zwischen 45 und 65 Jahren ist die Krankheit die häufigste Todesursache. Fritz Bischoff fasst das Sportgeschehen zusammen. Um 17.45 Uhr haben zwei Partien der Super League begonnen.
Basel gegen Young Boys in der Wiederholung der Finalissima der vergangenen Saison und Sion gegen Aarau heißen diese beiden Partien. In beiden Spielen ist noch kein Treffer gefallen. Die beiden Innenverteidiger Patrick Müller und Philipp Senderos sind im provisorischen Aufgebot von Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Lettland und Griechenland von Mitte Oktober. Kein Aufgebot erhielten Torhüter Fabio Coltorti und Verteidiger Alain Neve. Automobil: Ferrari-Pilot Felipe Massa hat sich die beste Startposition für den Nacht-Grand Prix in Singapur gesichert. Zweiter wurde WM-Leader Lewis Hamilton im McLaren Mercedes vor Titelverteidiger Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. Die BMW Sauer-Piloten Robert Kubica und Nick Heidfeld starten von den Plätzen 4 und 6. Und Motorrad: Zum zweiten Mal in Folge startet Dominik Eggeter aus der zweiten Reihe zu einem Grand Prix. Er beendete das Abschlusstraining in der 125er-Klasse in Japan auf Rang 7.
Die Wetterprognose. Über dem Mittelland und an den Voralpen liegt am Vormittag Nebel und Hochnebel mit einer Obergrenze bei etwa 1000 Metern. Sonst gibt es viel Sonnenschein und kaum Wolken am Himmel. Die Temperaturen steigen auf rund 16 Grad. Im Süden gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken bei rund 18 Grad. Am Montag geht es ziemlich sonnig weiter. Im Mittelland ist es am Vormittag neblig. Tagsüber ziehen einige Wolkenfelder vorüber. Die Höchstwerte liegen bei rund 17 Grad.
Der Mann mit den berühmtesten blauen Augen von Hollywood. Doch Paul Newman war viel mehr als das. Stochern im nahöstlichen Nebel. Die Hintermänner des Anschlags von Damaskus bleiben im Dunkeln. Das 95%-Wunder von Rom. Die Alitalia-Piloten gehen an Bord einer neuen italienischen Fluggesellschaft. Das Duell ohne Sieger. Die TV-Debatte Obama-McCain hat keinem der Kandidaten wirklich geholfen. Dafür sehen die Wähler jetzt klarer. Und das letzte Aufgebot vor der Wahl. Österreichs Parteien werben um die Unentschiedenen. Er war Autorennfahrer, Pasta-Soßen-Produzent, Friedensaktivist und eine Legende. Einer der ganz großen amerikanischen Schauspieler, der bis ins hohe Alter in über 50 zum Teil grandiosen Filmen spielte. Jetzt ist Paul Newman mit 83 Jahren gestorben. Der Bericht von ARD-Korrespondent Jan Tussing.
Eigentlich wollte Paul Newman Pilot werden, aber wegen seiner Farbenblindheit darf er nicht fliegen. Also schreibt sich der gutaussehende Paul an der Yale Drama School in New York ein. Nach nur einmaligem Vorsprechen wird er 1953 an Lee Strasbergs legendärem Actors Studio zugelassen.
In those days, you had to do two auditions. You did one audition for...
Damals musste man zweimal vorsprechen. Einmal bei den Studenten höheren Semesters und das zweite Mal vor Ilya Kazan, Lee Strasberg und John Crawford. Ich war gerade mit der Schule fertig und mich hat das so verwirrt, dass ich fast schon wie im Wahn war. Paul Newman zählt zu den 25 größten Schauspielern Hollywoods. Darüber hinaus sind seine blauen Augen wohl auch die berühmtesten in der Geschichte des Films.
Big Daddy, now what makes him so big? His big heart, his big belly, or his big money?
Mit dem Film Der silberne Kelch wird der junge Mann aus Ohio zum besten Nachwuchsschauspieler gekürt. Aber mit dem Südstaatendrama Die Katze auf dem heißen Blechdach gelingt Newman 1958 der Durchbruch.
If there's no difference, you write the card.
In diesem mit 6 Oscars nominierten Film spielt Newman an der Seite von Elizabeth Taylor den sentimentalen Ehemann Brick. Der kommt über den Tod seines besten Freundes nicht hinweg und wird zum Alkoholiker. Mit Themen wie Ehebruch, Unfruchtbarkeit und Alkoholismus rüttelt die Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von Tennessee Williams an vielen Tabus. Und trotz der vielen Oscar-Nominierungen geht der Film und auch Paul Newman leer aus.
What we got here?
Sein Trost, er heiratet im gleichen Jahr noch Joanne Woodward, selbst Schauspielerin und bereits mit einem Oscar für Eva mit den drei Gesichtern ausgezeichnet. Was dann erfolgt, ist in Hollywoods Filmgeschichte einzigartig. Newman und Woodward drehen die nächsten 40 Jahre einen Kassenschlager nach dem anderen. Und erhalten dafür unzählige Preise. Das Besondere an Newmans Karriere dabei ist, dass er den Übergang schafft. Vom Schwarz-Weiß-Kino der 50er Jahre ins Farbkino der 60er und 70er.
You know exactly what you wanted to do.
I don't want to be hoggish. Line, you want a piece of it?
The Hustler und Hart, Cool Hand Luke und Butch Cassidy in den 60ern, Der Clou und Flammendes Inferno in den 70ern, The Verdict und Die Farbe des Geldes mit Tom Cruise in den 80ern.
What the hell are you thinking?
Newmans letzter großer Erfolg war 2003 mit einer Nominierung als bester Nebendarsteller in Road to Perdition.
You would like.
Auch privat schreibt Newman Geschichte. Joanne Woodward ist die Liebe seines Lebens. 50 Jahre leben, lieben und spielen sie zusammen. Das Schauspielerpaar bleibt Mittelpunkt der Branche bis zum Schluss und Idol für viele Nachwuchstalente. Paul Newman ist zur Legende geworden, einer der ganz, ganz Großen.
Der Nachruf auf Paul Newman, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Syrien ist heute vom schwersten Anschlag seit den 80er Jahren erschüttert worden. Wir haben es bereits gehört in den Nachrichten. Bei dem Autobombenanschlag in der Hauptstadt Damaskus sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen, 14 wurden verletzt. Syrien gilt als vergleichsweise sicheres Land in der Region, was mit der dichten Präsenz des Geheimdienstes zu tun hat. Da stellt sich die Frage, weshalb es trotzdem zu diesem schweren Anschlag hat kommen können. Ich stellte sie unserer Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Das fragen sich das syrische Regime und die Bevölkerung natürlich auch. Es hat zwar in Syrien in diesem Jahr einzelne Anschläge gegeben, aber nie ein so schwerer. Die jetzige Informationslage ist sehr dünn und man kann keine eindeutigen Schlüsse ziehen. Aber ziemlich wahrscheinlich ist, dass dieser Anschlag etwas zu tun hat oder im Zusammenhang steht mit der gegenwärtigen politischen Dynamik in Syrien. Das heißt, mit der Öffnung des Landes gegenüber dem Westen und dem wieder wachsenden Einfluss Syriens in der Region.
Offizielle syrische Stellen wollten bisher niemanden für diesen Anschlag verantwortlich machen und denkbar ist vieles im Vordergrund, steht dabei die Qaida. Was spricht für sie?
Das stimmt und es ist wichtig zu sagen, dass das Regime wirklich keinen Verdacht ausspricht bis jetzt. Andere Quellen zeigen sehr schnell auf die islamischen, sunnitischen Fundamentalisten, also auf Al-Qaida-nahe Gruppen, wie sie sagen. Diese sind im Irak zu finden und auch immer mehr im Libanon. Für diese Spur spricht, dass der Anschlag in der Nähe einer schiitischen Pilgerstätte verübt wurde, und zwar während des Fastenmonats Ramadan. Sicher ist auch, dass diesen Fundamentalisten die Öffnung Syriens Richtung Westen nicht gefällt. Und für diese Spur spricht weiter, dass das Regime in Damaskus diese islamischen Extremisten im Land selber verfolgt und bekämpft. Und Präsident Assad hat gerade jüngst vor ihnen gewarnt. Und zwar im Zusammenhang mit dem Geschehen im Nordlibanon, also an der syrischen Grenze. Dort werden diese sunnitischen Extremisten immer stärker, gefährlich stark sind sie geworden. Und sie wurden zu einer Bedrohung für die dort lebenden Alawiten, die ihrerseits wiederum eng mit Syrien verbunden sind. Präsident Assad selber ist Alawit.
Sie haben es bereits erwähnt, Syrien ist seit einiger Zeit auf dem Weg hinaus aus der Isolation, aber das passt vielen Ländern nicht. Iran zum Beispiel verfolgt das mit Argwohn, was eigentlich erstaunt. Iran und Syrien sind ja Verbündete. Wie erklären Sie diesen Widerspruch?
Teheran missfällt zurzeit sehr, dass Präsident Assad indirekte Gespräche mit Israel führt. Israel und Iran haben kein gutes Verhältnis, um das einmal moderat zu sagen. Und Teheran fürchtet vermutlich längerfristig, dass Syrien den Iran nicht mehr braucht, wenn ihm die Rückkehr in die internationale Gemeinschaft gelingt.
Auch die USA haben schon klar gemacht, dass sie keine Freude haben an Assads Öffnungskurs. Weshalb nicht?
Weil zwischen Washington und Damaskus immer noch Eiszeit herrscht und die amerikanische Regierung beobachtet mit Unbehagen, wie Syrien wieder an Einfluss gewinnt und in der Region zu einem wichtigen strategischen Faktor werden könnte. und damit vielleicht auch wieder im Libanon, also im Nachbarland, sich mehr einmischt. Außerdem stößt den USA die enge strategische Allianz Syriens mit Moskau sehr auf. Im Georgien-Konflikt hat sich Assad demonstrativ an die Seite von Moskau gestellt.
Reden wir noch über Israel, das indirekt, Sie haben es erwähnt, mit Syrien verhandelt seit einiger Zeit, aber trotzdem, sagen wir es mal so, nicht begeistert ist über den syrischen Öffnungskurs. Weshalb?
Israel hat viele Vorbehalte gegenüber Syrien, zum Beispiel, dass das syrische Regime die Exilführung der Hamas beherbergt in Damaskus, dass die syrische Führung eng mit der schiitischen Hisbollah verbunden ist, diese unterstützt. Und natürlich missfällt Israel sehr die Verbindung Syriens mit dem Iran. Wir haben es erwähnt, Israel sieht im Iran eigentlich seinen Erzfeind.
Kommen wir zurück zum schweren Anschlag von heute. Was die Urheberschaft angeht, stochert man, wie gehört, noch im Nebel. Was löst dieser Anschlag aus im Land?
Er verunsichert das Regime und er verunsichert die Bevölkerung. Und ich glaube, er führt zu einem noch härteren Vorgehen des Regimes gegenüber den islamischen Extremisten.
Die Einschätzung von Irene Meyer. Die zahlungsunfähige italienische Fluggesellschaft Alitalia kann vermutlich doch überleben. In der Nacht auf heute haben auch die Piloten grünes Licht gegeben für den Sanierungsplan. Allerdings, Alitalia wird nicht mehr Alitalia sein. Rolf Pellegrini.
Es ist ein Wunder, was passiert. Eine verschlankte, ganz andere Alitalia kann aller Voraussicht nach entstehen. Wahrscheinlichkeit 95%. Ein Wunder, denn neun Gewerkschaften wollten mitreden. Sie wollten harsche Sparbedingungen der neuen Gesellschaft, die das Erbe von Alitalia antritt, nicht akzeptieren. Sie sagten Nein zu längeren Flugstunden, Nein zu weniger Lohn und weniger Extras. Doch jetzt, seit letzter Nacht, haben 7 unterzeichnet. 7 von 9. Die Compagnia Aerea Italiana, die CAI, mit der 16 italienische Unternehmer und Financiers Alitalia beerben wollen, wird wohl fliegen können. Mit etwas über 12.000 festen Angestellten statt bisher 18.500. Mit weniger Flugzeugen auf weniger Routen. Aber immerhin. Saftige Konzessionen mussten freilich den Gewerkschaften gemacht werden. Die Lohnkürzungen für das Personal sind geringer als ursprünglich geplant. Den festangestellten Piloten wurde das Zugeständnis gemacht, dass sie zum leitenden Kader gehören sollen und ihnen die Dienstjahre weiterhin angerechnet werden und so weiter und so fort. Das wird gewiss die Kosten der neuen Fluggesellschaft erhöhen. Eine Billigfliegerin wird sie nicht sein, auch wenn die Schulden in eine Bad Company ausgelagert und dem Staat, sprich dem Steuerzahler, überbürdet werden. Insofern braucht sie Rückhalt. Die Italianità ist gewahrt, aber jedermann von den Politikern bis zur Belegschaft möchte nun noch so gerne einen Ausländer mit breiten Schultern an Bord haben. Air France möchte einsteigen, Lufthansa hat ihr Interesse bekundet, was hoch willkommen ist, auch British Airways sei nicht uninteressiert, wird gemunkelt. Eines ist sicher, internationales Luftfahrt-Know-how braucht die CAI dringend. In der Gruppe der 16 Unternehmer ist nur gerade der Boss der defizitären Air One vom Fach. Alle anderen verstehen vom Geschäft wenig oder nichts. Jetzt beginnt ein neues Rennen gegen die Uhr. Dem Insolvenzverwalter der Alitalia wird Virtuosität abverlangt. Er muss jene Bücher der Alitalia schließen, die nur Schulden enthalten, die Aktiva der neuen Gesellschaft überschreiben, und dann muss er Brüssel davon überzeugen, dass die CAI flugtüchtig ist. Denn ohne Fluglizenz kann sie nicht fliegen. Das letzte Wegstück der Operation Phoenix ist mit sperrigen Schottersteinen übersät. Erst wenn sie überwunden sind, wird der neue Vogel in die Lüfte steigen können.
Rolf Pellegrini. Fernsehdebatten können einen Wahlkampf entscheidend beeinflussen. Millionen von Menschen schauen zu und warten auf verbale Attacken und Schläge, die sitzen. In der Debatte letzte Nacht zwischen Barack Obama und John McCain fehlte das. Dafür zeigten sich die Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten deutlicher als bisher. Und das ist doch auch etwas. Aus Washington, Peter Vögeli.
Würde man die beiden Präsidentschaftskandidaten mit Fußballteams vergleichen, dann wäre der FC McCain ein Team von Einzelspielern, Einzelspieler, die individuell gestern Nacht vielleicht sogar die besseren waren, Einzelspieler, die versuchten, in Einzelaktionen vorzupreschen, um ein vielleicht einzelnes glückliches Tor zu schießen. Gegen den FC Obama, der ein ausgefeiltes Spielsystem hat und als Mannschaft eindeutig kompakter ist. Doch es handelt sich hier nicht nur um Temperamentsunterschiede zwischen McCain und Obama, sondern um grundsätzlich andere Ansätze, um Probleme zu lösen. Zum Beispiel in Sachen Gesundheit. Barack Obama will die Mängel im Gesundheitssystem systematisch angehen, gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, um die Mehrheit der 47 Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherung zu versichern. Ein eher europäischer Ansatz. McCain will den Amerikanern Geld in Form von Steuererleichterungen in die Hand drücken und es dann ihnen überlassen, wie sie sich versichern. Ein uramerikanischer Ansatz.
I want the families to make the decisions between themselves and their doctors, not the federal government.
Auf die Frage, wie man das Budget ins Lot bringen könne, das durch den 700 Milliarden schweren Rettungsplan für das US-Finanzsystem zusätzlich enorm belastet wird, schlug McCain eine simple Lösung vor.
Well, how about a spending freeze on everything but defense, veteran affairs and entitlement?
Die Ausgaben mit Ausnahme für Verteidigung, Veteranen sowie für gesetzlich vorgeschriebene langfristige Programme sollten einfach eingefroren werden. Obama konterte, das sei die Axt an ein Problem angelegt, wo ein Skalpell nötig sei. So sei beispielsweise die Ausbildung von Kindern dramatisch unterfinanziert.
Well, the problem with the spending freeze is you're using a hatchet where you need a scalpel. There are some programs that are very important that are currently underfunded. I want to increase early childhood education.
Dieses Muster zog sich durch die ganze Debatte. Zum Beispiel in Sachen Irak. Die Truppenaufstockung und ihr Erfolg im Irak sei eine Taktik, um die strategischen Fehleinschätzungen zu korrigieren, sagte Obama.
That was a tactic designed to contain the damage of the previous 4 years of mismanagement of this war.
Und im Umgang mit Russland gelte es nicht einem russischen Präsidenten in die Augen und in die Seele zu schauen, wie McCain und Bush, sondern aufgrund strategischer Analysen zu handeln.
We have to have a president who is clear that you don't deal with Russia based on staring into his eyes and seeing his soul. You deal with Russia based on what are the national security interests of the United States of America.
Das klingt, als ob Obama eindeutig Oberwasser gehabt hätte. Und wenn man seine Statements zum zweiten Mal anhört, wirken sie auch sehr abgewogen und kalkuliert. Doch während der Debatte selbst schien McCain feldüberlegen. Er argumentierte direkter, persönlicher, er stellte sich als Praktiker mit Welterfahrung dar und Obama als unerfahrenen Jungspund. Ob sich Obama wirklich mit dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad an einen Tisch setzen und sich anhören wolle, dass dieser Israel auslöschen wolle, um dann empört Nein zu sagen?
We sit down with Ahmadinejad and he says, we're going to wipe Israel off the face of the earth. And we say, no, you're not? Oh, please.
No.
Immer wieder warf McCain Obama Unerfahrenheit und Naivität vor.
What Senator Obama doesn't seem to understand, this is dangerous. It isn't just naive. Again, a little bit of naivete there. He doesn't understand.
Und zum Schluss wagte McCain noch eine seiner typischen Frechheiten. Er rückte Obama in die Nähe von George W. Bush. Nicht zu anerkennen, dass die Truppenaufstockung im Irak erfolgreich sei, sei eine ähnliche Realitätsferne, wie sie die Regierung Bush immer wieder an den Tag gelegt habe. Das war der letzte Distanzschuss auf das Tor des FC Obama. Das Spiel endete unentschieden, mit Vorteilen für McCain. Doch John McCain braucht Siege, um ins Weiße Haus einzuziehen.
Die TV-Debatte Obama-McCain, Peter Vögeli hat sie analysiert. Sagt ja am Sonntag und wir sind unsere Probleme los. Das ungefähr verspricht Rafael Correa, der Präsident Ecuadors, seinem Volk. Das Ja wäre ein Ja zu einer neuen Verfassung. Mit ihr kämen Chancengleichheit, verspricht Correa, und Jobs und gute Löhne. Aber auch jenes Quäntchen mehr Macht für den Präsidenten, um anstehende Reformen in dem südamerikanischen Land durchzubringen. Wahrscheinlicher ist, dass die neue Verfassung die Grundübel des Landes eher noch verschärft, die schwachen Institutionen nämlich und die politische Instabilität. Ulrich Achermann aus Ecuadors Hauptstadt Quito.
A decir sí y mil veces sí a la patria nueva.
Von allen Kanälen aus ruft Rafael Correa das Volk auf, am Sonntag ein Ja einzulegen für die neue Verfassung. Der 45-jährige Ökonom hat alles, um in der lateinamerikanischen Politik erfolgreich zu sein. Er sieht gut aus, er hat ein geschliffenes Mundwerk und er hat, dank guten Erdölpreisen, volle Kassen. Dabei gehört Rafael Correa zur Gruppe der Politiker aus dem Einflussbereich von Hugo Chávez, die ihre Länder mit sozialistischen Rezepten umgestalten wollen. Jetzt stehe Ecuador vor einer linkspopulistischen Abrechnung mit dem Neoliberalismus der letzten Jahre, glaubt der Politologe Simon Bacciano vom Sozialforschungsinstitut Flaxo in Quito.
Encierran mucho peligro, porque tienden a debilitar a las instituciones y a fortalecer los personalismos caudillistas y no permiten construir un sistema político adecuado.
Die neue Verfassung lasse den lateinamerikanischen Urpolitiker des Caudillo wieder aufleben, die Figur des starken Mannes, der sich durchsetze auf Kosten der rechtsstaatlichen Institutionen. Tatsächlich baut der Präsident die eigene Macht stark aus. Er kann den Kongress auflösen und bis zu Neuwahlen mit Dekreten regieren, sich selbst auch zur Wiederwahl stellen. In der Wirtschaft soll der Staat wieder mehr zu sagen haben und Entscheidungen treffen, die heute noch dem Markt überlassen sind. Aus Ölförderung und Bergbau werden sogar strategische Sektoren, in denen der Staat alles bestimmt. Als Populist ist der intellektuelle Rafael Correa ein sehr gelehriger Schüler. Sein politischer Apparat versprach den Leuten Jobs und Einkommen, falls sie die neue Verfassung unterstützen. Der Politologe Simon Bacciano hält das für gefährlich.
Daría mejores condiciones de vida, daría bienestar, daría mejores ingresos, etc. Yo creo que es un grave error haberlo hecho, porque la gente va a pedir cuentas en poco tiempo.
Die Armen seien nicht naiv und würden die leichtfertig gemachten Versprechen früher oder später einfordern. Von einem Präsidenten, der die Privatinvestoren mit seinem Kurs verunsichere, zu stark auf die hohen Ölpreise vertraue und im Übrigen mehr Veränderungen verspreche als bewerkstellige. Veränderungen braucht Ecuador auf jeden Fall. Bei einer Abfolge von Umstürzen, Volksaufständen und Militärrevolten mussten im letzten Jahrzehnt 7 Präsidenten gehen. Und zwar, weil die Institutionen schon damals nicht solide genug waren, die Erschütterungen politischer und sozialer Natur abzufedern. Der starke Mann, den Präsident Correa werden möchte, verspricht kaum stabilere Zustände.
Ulrich Achermann. Österreich wählt morgen ein neues Parlament und damit seine neue Regierung. Umfragen zeigen eines klar: Keine der Parteien darf mit einer absoluten Mehrheit rechnen. Die SPÖ liegt zwar weiterhin vorne, aber nur knapp vor den bisherigen Regierungspartnern, der konservativen ÖVP. Und noch sind 2 Millionen, das sind 30% der möglichen Wählerinnen und Wähler, unentschlossen. Und die wollen noch im letzten Moment überzeugt werden. Aus Wien, Joe Schelbert.
Die Fußgängerzone in Wien Favoriten glich heute einer Mustermesse für Parteien. Alle waren sie hier, um die Unentschlossenen noch für sich zu gewinnen. 170.000 Einwohner zählt dieser größte Bezirk Wiens, da lohnt sich der Aufwand. Fürs Publikum gab's Ballons, Kugelschreiber oder Fotos der Spitzenkandidaten, die hier zu ihrer letzten Wahlkampfrede aufgeboten wurden. Und für den SPÖ-Chef Werner Faymann ging es auch darum, die Rote Hochburg Favoriten zu verteidigen.
Wir werden dafür sorgen, dass dieses wunderbare Land auch die Chancen in Zukunft hat, durch Taten, durch Handlungen und durch eine Politik, auf die sich die Menschen verlassen können.
Keine 200 Meter weiter luden die Freiheitlichen zum Oktoberfest. Bei Bier und Würstel zog FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache noch einmal sein nationalistisches Register.
Ich will endlich soziale Gerechtigkeit und Verantwortung für unsere Leute, für unsere Staatsbürger sicherstellen. Ich will endlich haben, dass die Vergabe von sozialen Sonderrechten wie soziale Wohnungen, Familienbeihilfe und Kindergeld ein Staatsbürgerrecht wird und nicht jeder, der zu uns kommt, ob dem ersten Tag alles nachgeschmissen und geschenkt bekommt.
Noch nie in diesem Wahlkampf konnte man sich innerhalb ein paar Stunden und auf kleinem Raum über die Forderungen der Parteien informieren. Die Grünen warten fürs Gratistram, der Tiroler Rebell Fritz Dinkhauser für eine gesunde Landwirtschaft oder die konservative ÖVP für tiefere Steuern. Und alle sind zuversichtlich, morgen zu den Siegern zu gehören. ÖVP-Bezirkspräsident Alfred Hopp hofft gar noch, die SPÖ zu überholen.
Wir werden es noch nutzen, die restlichen Stunden, um doch noch dazu zu gewinnen, damit wir als Erster durchs Ziel gehen.
Und SPÖ-Chef Werner Faymann hofft, den Vorsprung bei den Umfragen bei der Wahl morgen zu bestätigen.
Nein, ich bin zuversichtlich, aber entscheiden wird der Wähler. Und es geht nicht darum, eine Umfrage zu gewinnen, wir wollen die Wahlen gewinnen.
Eine große Frage bleibt jedoch, wie sich die fast 2 Millionen Unentschlossenen entscheiden, ja, ob sie überhaupt zur Wahl gehen, angesichts der Politik respektive der Politikerverdrossenheit in Österreich.
Hochrechnungen über den Wahlausgang in Österreich und ebenso in Bayern, wo ja auch gewählt wird, dann morgen hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die heutige Sendung war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.